NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. In der kommenden halben Stunde schauen wir unter anderem auf folgende Themen. EU-Ratspräsident Tusk bringt beim Brexit eine Verschiebung ins Spiel. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Die EU und die Arabische Liga beenden ihren ersten gemeinsamen Gipfel. In Bogota spricht die Lima-Gruppe mit US-Vizepräsident Pence über die Krise in Venezuela. Ministerin Bali erntet viel Kritik für ihre Neuerungsvorschläge bei Hausverkäufen. Und Deutschland geht bei den Oscars leider leer aus. Beim Brexit ist derzeit vor allem eins gewiss. Die Fragezeichen werden groß und größer. Kommt er wie geplant am 29. März? Und wenn ja, wie? Geordnet? Ungeordnet? EU-Ratspräsident Donald Tusk hat heute die Debatte nochmal befeuert, indem er bei einer Konferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh sagte, den Brexit zu verschieben wäre eine vernünftige Lösung. Unsere Brüssel-Korrespondentin Astrid Korall fasst den aktuellen Stand zusammen.
Je näher der 29. März rückt, der Tag, an dem die Briten aus der EU austreten wollen, desto lauter werden die Forderungen nach einer Verschiebung des Brexit. Denn noch immer ist unklar, wie ein Abkommen aussehen könnte, für das die britische Premierministerin Theresa May eine erforderliche Mehrheit im Unterhaus bekommt. Die britische Tageszeitung The Guardian hatte berichtet, die EU prüfe sogar, ob man den Brexit nicht gleich um 2 Jahre verschieben könnte. Alle Spekulationen, sagte dazu die Sprecherin der EU-Kommission Mina Andreeva. Im Moment spreche man nicht über eine Verlängerung der Austrittsfrist.
At the moment we're not talking about a prolongation. I've seen press reports, but this is pure speculation.
Das aber tat Ratspräsident Donald Tusk, der die EU-Mitgliedsländer vertritt, nur wenig später nach dem Gipfeltreffen der EU mit der Arabischen Liga. Er verwies auf die kurze Zeit, die noch bis zum geplanten Austritt am 29. März bleibt. Aufgrund der Situation, in der man sich gerade befinde, wäre eine Verschiebung eine vernünftige Lösung.
I believe that in the situation we are in, an extension would be a rational solution.
Um den Austritt zu verschieben, müssen die Briten dies zunächst mal überhaupt wollen und einen Antrag stellen. Danach müssten die anderen 27 EU-Staaten zustimmen. Ratspräsident Tusk sicherte May heute zu, dass die Länder dazu guten Willen hätten. Nur, die britische Premierministerin hat eine Verschiebung bislang immer abgelehnt und ist, trotz immer mehr Gegenwind auch aus den eigenen Reihen, auch heute nicht von ihrer Linie abgerückt. Eine Verschiebung, eine Verzögerung im Prozess löse nicht das Problem und liefere keine Entscheidung im britischen Parlament oder einen Deal.
An extension to Article 50, a delay in this process, doesn't deliver a decision in Parliament, it doesn't deliver a deal.
Stattdessen glaubt Theresa May weiterhin an eine Lösung bis zum 29. März. Ein Austritt mit einem Abkommen sei in greifbarer Nähe. Darauf sollten alle Kräfte konzentriert werden.
I believe it is within our grasp to leave with a deal on the 29th of March. And I think that's where all our energies should be focused.
May hatte am Rande des Gipfeltreffens der EU mit der Arabischen Liga mit mehreren EU-Regierungschefs gesprochen, auch mit Kanzlerin Angela Merkel, sowie mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Der sagte anschließend nur, man mache gute Fortschritte. Und Sprecherin Mina Andreeva erklärte am Mittag noch, man sei sich einig, dass die Arbeit am Brexit rechtzeitig bis zum EU-Gipfel am 21. März beendet werden soll. Das wäre allerdings gerade mal eine Woche vor dem angekündigten Austritt der Briten aus der EU.
Also noch ist nicht in Sicht, wie Premierministerin May das mit Brüssel verhandelte Austrittsabkommen durchs Parlament in London bringen will. Wird das Ganze noch verschoben, erleben wir ein Spiel auf Zeit, auf ganz großer Bühne. Wir haben Andreas Meyer-Feist um seine Meinung gebeten.
Da blickt keiner mehr durch. Die nicht, die den Brexit wollten und sich dann aus dem Staub gemacht haben, ohne zu sagen, wie man das hinbekommt. Diejenigen nicht, die glauben, das umsetzen zu müssen, wie Theresa May. Und die Brexit-Gegner schütteln sowieso nur ungläubig den Kopf. Kein Wunder, dass die EU jetzt gerne die Notbremse ziehen will und den Brexit, den sie nie wollte, ganz einfach verschieben. Das heißt, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, denn ein sinnvolles Datum wird sich kaum finden lassen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Auf dieses Sprichwort sollte sich niemand verlassen in dieser verqueren Situation. Denn der Zeitpunkt wäre natürlich ein neuer Streitpunkt und könnte am Ende dazu führen, dass der Brexit gestoppt wird. Der Blindflug der Briten aus der EU wäre dann per Notlandung beendet. Wenn die britische Premierministerin den Bettel hinschmeißt und geht, wäre das die wahrscheinlichste Lösung. Aber Theresa May wird das nicht tun. Und andere, die das wollen, werden sie auch nicht weiter drängen. Niemand will die Kohlen aus dem Feuer holen und sich dabei die Finger verbrennen. Wenn EU-Ratspräsident Donald Tusk eine Brexit-Verschiebung jetzt für eine vernünftige Lösung hält, spielt er, gewollt oder ungewollt, trotzdem Theresa May in die Hände. Sie setzt alles auf eine Last-Minute-Entscheidung für den umstrittenen Deal mit der EU im britischen Parlament. Theresa Mays Kalkül ist einfach und könnte auch wirkungsvoll sein. Könnte, wenn alles so klappt, wie sie sich das vorstellt. Alle, die diesen Deal nicht wollen, weil er ihnen zu weit oder nicht weit genug geht, werden kurz vor Schluss trotzdem für den ungeliebten Deal mit der EU stimmen, weil sie die Nerven verlieren und bei einem Chaos-Brexit ja nicht als Sündenböcke dastehen wollen. Und je später die Entscheidung im britischen Unterhaus angesetzt wird, desto intensiver dürften die Nerven flattern. Theresa May weiß das und sie handelt danach. Den Brexit erstmal canceln und dann verschieben, diese Option könnte ins Spiel kommen, wenn der Druck nicht hilft und der Austrittsvertrag abgelehnt wird. Aber das wissen wir wohl erst wirklich wenige Tage vor dem Brexit-Termin am 29. März. Dann wollen die Briten die EU ja verlassen, sagt jedenfalls die britische Premierministerin. Aber weiß sie das selbst noch so genau? Ich bin gespannt, ob sich genügend Kandidaten für die Europawahl in Großbritannien finden. Die müssten schnell aus dem Hut gezaubert werden. Denn wenn das Land im Mai noch in der EU ist, muss es auch an der Wahl teilnehmen. So schlimm das ganze Tauziehen um den Brexit ist, es entbehrt inzwischen nicht einer gewissen Ironie. Dieses Theater ist längst zu einem Geschicklichkeitsspiel verkommen. Ein Eierlauf, bei dem jetzt auch noch die Ziellinie verrutscht. Und wie viele Hindernisse müssen noch umkreist oder durchkrabbelt werden? Dieser Parcours muss da enden, wo die repräsentative Demokratie und ihre Institutionen Schaden nehmen. Eine Grenze, die längst überschritten ist.
Bei ihrem ersten Gipfel wollten Europäer und Araber ein Zeichen der Annäherung setzen. Themen waren neben der wirtschaftlichen Entwicklung und Migration auch der Kampf gegen Terrorismus sowie regionale Krisenherde, etwa wie Syrien, der Umgang mit Iran oder Libyen. In der Abschlusserklärung bleiben die Teilnehmer jedoch recht vage und ganz am Ende treten deutliche Differenzen ganz offen zutage. Und zwar bei den Menschenrechten verschärfte sich der Ton hörbar. Aus Sharm el-Sheikh berichtet Carsten Kühntop.
Eine neue Ära der Zusammenarbeit und Koordinierung wollen Araber und Europäer beginnen. So steht es in der Abschlusserklärung des Gipfeltreffens. Es gebe großes Potenzial, gemeinsam Stabilität, Wohlstand und Wohlergehen der beiden Regionen voranzubringen. Dabei werde man innerhalb der globalen Ordnung arbeiten, die auf Multilateralismus und bestimmten Regeln fuße, so die Erklärung. Aus Sicht von Bundeskanzlerin Merkel bilden Europäer und Araber eine Schicksalsgemeinschaft.
Wir sind Länder, die in unmittelbarer Nachbarschaft in sehr vielen Fällen liegen. Und das Schicksal der Europäischen Union hängt von dem Schicksal dieser Länder, der Arabischen Liga, auch ganz unmittelbar mit ab. Wir haben das erlebt im Zusammenhang mit Migration, mit Flucht.
Beide Seiten verpflichteten sich bei diesem Thema in dem Kommuniqué dazu, den Kampf gegen die, so wörtlich, irreguläre Migration zu verstärken und gegen Menschenschmuggler. Eine gemeinsame Position zum Iran fand man hingegen nicht. Vor allem die Golfstaaten lehnen das internationale Atomabkommen mit dem Iran ab. Die EU unterstützt es hingegen nach wie vor. Schwierig auch das Thema Menschenrechte. Das einschlägige internationale Recht dazu sei zu beachten, heißt es in der Erklärung, in einem Passus, der etwas versteckt war. Und die Zivilgesellschaft spiele eine wichtige Rolle. Auch Merkel hatte dieses Thema direkt angesprochen.
Ich habe in meinen Ausführungen deutlich gemacht, dass wir daran interessiert sind, dass es wirtschaftliche Prosperität gibt. Dass ich aber auch davon überzeugt bin, dass das nur gelingt, wenn es starke Zivilgesellschaften gibt, wenn die Menschenrechte eingehalten werden und diese starken Zivilgesellschaften vor allen Dingen auch die Jugend dieser Länder im Blick hat.
Wie weit Europäer und Araber bei den Menschenrechten tatsächlich auseinanderliegen, zeigte sich während der Abschlusspressekonferenz. Ein deutscher Journalist hatte den Gastgeber, den ägyptischen Präsidenten Assisi, gefragt, ob ihm bewusst sei, dass die EU mit der Menschenrechtslage in seinem Land nicht einverstanden sei. Assisi antwortete sichtlich unwirsch und unterbat sich Belehrungen. Man respektiere die Werte und die Moral der Europäer und bitte um Respekt für die eigenen Werte und die eigene Moral. Moral, so der Staatschef. Örtliche Journalisten applaudierten. Zwar einigten sich Araber und Europäer auf regelmäßige Gipfel, wie es scheint, ist man aber von der Sinnhaftigkeit dieses Gesprächsformats nicht vollends überzeugt, denn das nächste Zusammentreffen wurde erst für das Jahr 2022 vereinbart. Auf EU-Seite dürften in 3 Jahren viele neue Gesichter sitzen, auf der Liga-Seite noch immer viele Altbekannte, denn die meisten arabischen Herrscher sind faktisch Regenten auf Lebenszeit. Sei es drum, sagten sich offenbar die Europäer. Bundeskanzlerin Merkel:
Wenn man zum Multilateralismus steht, muss man auch den Multilateralismus anwenden, selbst wenn es schwierig ist und wenn die politischen Systeme sich sehr stark unterscheiden.
Carsten Kühntop berichtete. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 und wir schauen jetzt auf Venezuela. Dort entspannt sich die Lage ja nicht um einen Zentimeter, ganz im Gegenteil. Nach dem Wochenende mit brennenden Hilfs-LKW und mindestens 4 toten Zivilisten ist die Lage angespannter denn je. Und der venezolanische Gegenpräsident Guaido ist in Kolumbien und kommt auch erstmal nicht zurück nach Venezuela. Zur Stunde findet in Bogota in Kolumbien ein Treffen der amerikanischen Staaten der Lima-Gruppe statt. Sie beraten mit US-Vize Pence über neue Maßnahmen gegen die Regierung des venezolanischen Staatschefs Maduro. Zu den Teilnehmern gehören Brasilien oder auch Argentinien. Aus Buenos Aires verfolgt mein Kollege Ivo Maroschek die Gespräche. Ich bin jetzt mit ihm live verbunden. Guaido hat ja Pence auch getroffen. Was ist denn über dieses Treffen schon bekannt?
Das ist eigentlich das Bild, das hier von diesem Treffen in Bogota um die Welt gehen soll. Sie haben sich sehr herzlich begrüßt. Es gab einen Dreierhandschlag zusammen noch mit Kolumbiens Präsident Duque. Also Juan Guaido ist hier behandelt worden wie das einzig legitime Staatsoberhaupt Venezuelas. Und das ist eigentlich auch die wichtige Message hier, dass er hier auf dem roten Teppich mit militärischen Ehren empfangen wurde. Also es ist ganz klar, für fast alle Staaten der Lima-Gruppe, das sind eigentlich alle wichtigen Staaten Lateinamerikas, plus Kanada und jetzt eben auch die USA, die mit dazu gekommen ist, gibt es nur einen legitimen Präsidenten in Venezuela und das ist der, Übergangs- oder Gegenpräsident Juan Guaido.
Und was kann diese Konferenz für ihn überhaupt erreichen, ermöglichen?
Im Wesentlichen ihm den Rücken zu stärken, denn er ist ja wirklich in einer schwierigen Lage. Er ist zwar jetzt international anerkannt, die westliche Welt erkennt ihn an, aber er weiß eigentlich gar nicht, ob und wie er jetzt nach Venezuela zurückkommen kann. Er hält sich seit Freitag in Kolumbien auf und es wird wohl schwierig für ihn, da wieder zurückzukehren. Und das Wesentliche, was hier in Bogota wahrscheinlich demnächst beschlossen wird, ist härtere Sanktionen, stärkerer Druck auf Präsident Maduro. Und das ist eben das, was hier als Signal gesendet werden soll.
Die Amerikaner, vertreten eben durch Pence, drohen offen mit einem militärischen Eingreifen. Die Venezolaner würden das sogar begrüßen. Wie ist denn die Haltung der Staaten der Lima-Gruppe dazu?
Sehr, sehr zurückhaltend. Also dieses offene Säbelrasseln aus Washington kommt bei den Lateinamerikanern überhaupt nicht gut an. Selbst Kolumbien, das eine sehr, sehr harte Haltung gegen Maduro fährt, das auch keine diplomatischen Beziehungen inzwischen noch zu Venezuela hat. Selbst Kolumbien sagt, für uns kommt nur eine diplomatische und politische Lösung in Frage. Ähnlich haben sich die Außenminister von Peru und von Mexiko geäußert. Auch Brasilien mit einem rechtsextremen neuen Präsidenten. Auch Brasilien ist sehr zurückhaltend, wenn es um eine Intervention geht. Also auch das könnte eine Lehre aus diesem Gipfel in Bogota sein. Für militärische Interventionen bekommen die USA aus Lateinamerika nur sehr, sehr wenig Applaus und Unterstützung.
Das waren Live-Informationen von Ivo Maroschek. Vielen Dank zum Treffen der Lima-Gruppe in Bogota mit US-Vizepräsident Pence. Justizministerin Barley von der SPD will durchsetzen, dass beim Kauf und Verkauf von Wohnungen und Häusern künftig derjenige den Makler bezahlt, der ihn beauftragt. Barley möchte also das sogenannte Bestellerprinzip einführen, was wir ja inzwischen auch schon bei Vermietungen kennen. Jetzt liegt der Gesetzentwurf vor und ist in die Ressortabstimmung gegangen. Im für Bau zuständigen Ministerium von Horst Seehofer überzeugte der Gesetzesentwurf aber keinen so richtig. David Zayons berichtet.
Wer den Makler bestellt, der muss ihn auch bezahlen. Was Bundesjustizministerin Katharina Barley für den Verkauf von Immobilien plant, das gibt es bei Vermietungen schon seit Sommer 2015. Davor mussten die Mieter die Vermittlungskosten tragen, auch wenn sie den Makler gar nicht beauftragt hatten. Durch das dann eingeführte Bestellerprinzip habe sich die Situation für die Mieter verbessert, sagt Ulrich Ropertz, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes.
Mieter, die eine neue Wohnung anmieten wollen, sind hierdurch finanziell entlastet worden. Wer also beispielsweise eine Miete von 800 Euro zahlen muss, der spart bei der Anmietung jetzt knapp 2000 Euro. Also für Mieter hat sich das Bestellerprinzip durchaus gelohnt.
Mit ihrem Gesetzentwurf will Bundesjustizministerin Barley dieses Bestellerprinzip auch für den Verkauf von Wohnungen oder Häusern einführen. Für potenzielle Käufer werde es so einfacher, Wohneigentum zu erwerben, glaubt die SPD-Ministerin. Völlig richtig, findet Barleys Parteigenossin Uli Nissen. Aus ihrer Sicht verdienen Immobilienmakler mit wenig Aufwand viel Geld.
Wenn sie nach Aufwand bezahlt werden würden, darüber könnte man nachdenken, aber sie werden nicht nach Aufwand bezahlt, sondern einfach nach Prozentsatz. Und das finde ich absolut überhöht.
Das Gesetz ist erstmal nur ein Vorschlag aus dem Justizministerium. Die Bundesregierung muss sich noch einigen. Und der Koalitionspartner reagiert ablehnend. Der CDU-Abgeordnete Kai Wegner warnt, dass durch das Bestellerprinzip für Verkäufe die Immobilienpreise steigen könnten.
Wenn am Ende des Tages die Kosten auf den Kaufpreis aufgeschlagen werden, dann wird es am Ende für den Käufer noch teurer, weil da fallen dann auch noch Notarkosten an, Grunderwerbsteuer. Wir haben das Ziel, dass die Kosten gesenkt werden. Und ich glaube, das bringt dieser Gesetzentwurf nicht mit sich.
Die Union bringt stattdessen Entlastungen bei der Grunderwerbsteuer ins Spiel. Ähnlich argumentiert der Interessensverband der Eigentümer Haus und Grund. Auch der Maklerverband IVD lehnt Barleys Pläne ab. Der stellvertretende Geschäftsführer Christian Osthus spricht von rund 100.000 Beschäftigten in der Branche.
Die Ministerin setzt hier diese Arbeitsplätze und eben eine mittlerweile hochprofessionalisierte Branche aufs Spiel.
Dass die Makler vom neuen Gesetz betroffen wären, damit rechnet auch das Bundesjustizministerium selbst. Auf bis zu 750 Millionen Euro pro Jahr schätzt das Ministerium die Verluste für die Branche. Käufer von Häusern und Wohnungen würden dafür aber stark entlastet. Bis zu 3 Milliarden Euro an Einsparungen soll ihnen das Gesetz bringen, so die Schätzung aus dem Haus von Katharina Barley.
Wenn Opfer erzählen, was ihnen durch Geistliche der katholischen Kirche angetan worden ist, ist es kaum auszuhalten. In den vergangenen Tagen hat sich die katholische Kirche erstmals auf einer großen Konferenz im Vatikan mit dem Thema befasst, was lange als Tabuthema galt. Doch sind Opfer und Vertreter der Kirchen zufrieden mit dem, was auf Einladung von Papst Franziskus besprochen und ausgesprochen wurde? Sabine Müller fasst erste Reaktion zusammen.
Manche Politiker und Ministerien in Berlin fassen das Thema Missbrauchskonferenz mit eher spitzen Fingern an. Der religionspolitische Sprecher der Unionsfraktion Hermann Gröhe etwa lässt ausrichten, dass er die Thematik nicht kommentieren möchte. Und das offiziell für Religionsfragen zuständige Bundesinnenministerium will eigentlich keine Bewertung des Treffens vornehmen.
Es ist natürlich zunächst auch erstmal eine innerkirchliche Angelegenheit, jedenfalls bezogen auf diesen Gipfel.
Sprecher Stefan Ruwe Glösenkamp äußert aber die Hoffnung, die katholische Kirche möge den Schwung der Konferenz mitnehmen, um aufzuklären, Täter zur Rechenschaft zu ziehen und die Opfer zu entschädigen. Viele andere in der Hauptstadtpolitik reden dagegen ganz offen und der Tenor ähnelt sich meist.
Den Worten des Papstes müssen jetzt auch Taten folgen,
sagt Maximilian Kall, Sprecher von Justizministerin Katharina Barley. Genauso sieht es CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.
Der Papst hat klare Worte gefunden, aber ich sehe das ähnlich wie Kardinal Marx, der gesagt hat, jetzt sind die richtigen Worte gefunden, aber jetzt müssen auch Taten folgen.
Die katholische Kirche werde sich in Zukunft an den Worten ihres Oberhaupts messen lassen müssen, meint Konstantin von Notz, der religionspolitische Sprecher der Grünen, und ruft nach Strukturreformen in der Kirche. Die Konferenz könne nur ein Anfang gewesen sein, meint auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und fordert verlässliche, dauerhafte Strukturen, um den sexuellen Missbrauch von Kindern aufzudecken, aufzuklären und möglichst zu verhindern. Die religionspolitische Sprecherin der Linksfraktion Christine Buchholz erwähnt bei ihrem Ruf nach Strukturreformen explizit den Zölibat und die repressive Sexualmoral der Kirche, die angegangen werden müssten. Diese beiden Punkte spricht auch der religionspolitische Sprecher der SPD Lars Castellucci an. Darüber hinaus hat er eine weitere Forderung.
Insbesondere fordere ich, dass mit Staatsanwaltschaften dort, wo noch etwas aufzuklären ist, vollumfänglich kooperiert wird. Kirchenrecht darf nicht über nationales Recht gestellt werden.
Justizministerin Katharina Barley betont, es dürfe bei der Aufklärung keine Geheimarchive geben. Unter anderem im Vatikan lagern viele tausend Kirchenakten, die für die Missbrauchsermittler bisher nicht zugänglich sind. Der AfD-Abgeordnete Volker Münz unterstützt den Ruf nach Kooperation der Kirche mit den Ermittlern. Ihm ist es aber wichtig zu betonen, es dürfe keine Kampagne gegen die katholische Kirche geben.
Ich habe so manchmal das Gefühl, da werden ganz andere Interessen mitverfolgt, um die Kirche insgesamt zu schwächen.
Weil auf der Konferenz in Rom keine konkreten Maßnahmen beschlossen wurden, befürchtet Stefan Ruppert von der FDP, dass die katholische Kirche eine wichtige Chance auf einen Neuanfang vertut. Verlorenes Vertrauen, so Ruppert, könne nur wiederhergestellt werden, wenn die Kirche keinen Zweifel daran lasse, dass sie kein Vertuschen und Wegsehen mehr dulde.
Im öffentlichen Dienst hat es heute in mehreren Bundesländern Warnstreiks gegeben. Betroffen waren unter anderem Schleswig-Holstein, Hamburg und auch Nordrhein-Westfalen. Aufgerufen hatten die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund. In Hamburg sollen sich rund 4.000 Bedienstete beteiligt haben, in Schleswig-Holstein rund 1.800. Inga Wonnemann mit einem Überblick.
Die Streiks waren die größten Aktionen im aktuellen Tarifstreit. Betroffen waren unter anderem die Landesverwaltung in Kiel und das Universitätsklinikum in Kiel und Lübeck. In Hamburg haben Bezirksamtsmitarbeiter, Lehrer, Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst und Verwaltungsangestellte gestreikt. Erhebliche Einschränkungen soll es in den Kundenzentren der Hamburger Bezirksämter gegeben haben. So waren in mehreren Zentren keine Termin- oder Spontanbesuche möglich. An der Uniklinik in Kiel und Lübeck wurde ein Notdienst eingerichtet. In betroffenen Schulen gab es eine Notbetreuung. Auch in NRW wurde im öffentlichen Dienst gestreikt. Betroffen waren die Unikliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen und Köln. Laut Verdi-Angaben legten hier rund 1.200 Beschäftigte ihren Dienst nieder. Die Gewerkschaften fordern 6% mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt das ab, hat allerdings selbst noch kein Angebot vorgelegt. Die dritte Runde der Gespräche soll am Donnerstag in Potsdam fortgesetzt werden.
US-Präsident Trump hat angekündigt, bis auf Weiteres keine neuen Zölle auf chinesische Importe zu verhängen. Damit setzt er die von ihm selbst gesteckte Frist zur Lösung des Handelsstreits zunächst außer Kraft. Beide Seiten hatten in den vergangenen Tagen in Peking und Washington ja über ein Ende des Konflikts verhandelt und die Gespräche seien vielversprechend verlaufen, heißt es. Über die Reaktionen in China berichtet aus Shanghai Steffen Wurzel.
Auch wenn ein echtes Ende des Handelskonfliktes weiter nicht absehbar ist, US-Präsident Trumps Nachricht, wonach er die Zölle auf chinesische Waren zunächst nicht weiter erhöhen wird, wurde von den Börsen des Landes positiv aufgenommen. An den festlandchinesischen Handelsplätzen in Shanghai und Shenzhen legten die Kurse um rund 5,5% zu. Statistisch gesehen war heute der erfolgreichste chinesische Börsentag seit rund 3,5 Jahren. In Hongkong stieg der Hang Seng-Index um immerhin 0,5%. Auch die chinesische Währung, der Yuan, gewann an Wert. Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua lobte bedeutende Fortschritte bei den Verhandlungen. Analysten warnen aber vor zu viel Freude. Nach wie vor gäbe es für keines der von den Amerikanern angesprochenen Probleme eine Lösung. Die US-Regierung wirft Chinas Staats- und Parteiführung unter anderem unfaire Handelspraktiken vor, zum Beispiel Technologieklau und eine zu mächtige Rolle der chinesischen Staatskonzerne. Deswegen hatte die Trump-Regierung vergangenes Jahr Sonderzölle auf chinesische Importe im Wert von rund 200 Milliarden US-Dollar erhoben. Diese bleiben auch nach der Ankündigung Trumps in Kraft. Sie werden aber vorerst nicht weiter erhöht.
Ja, und einer der großen Player aus China sorgt auch bei der Mobilfunkmesse in Barcelona für viel Gesprächsstoff. Huawei ist der Name und das Stichwort 5G. Der Glanz der Messe kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Branche der Smartphone-Hersteller mit Rückgängen zu kämpfen hat. Für uns in Barcelona unterwegs ist Sebastian Schöbel.
Eigentlich wollte Huawei beim Mobile World Congress in Barcelona vor allem mit seinem neuen faltbaren 5G-Smartphone Mate X auftrumpfen. Der chinesische Hersteller versucht dann auch auf der Mobilfunkmesse jede Menge PR-Hype zu kreieren. Doch in Barcelona muss sich Huawei nun dem Vorwurf stellen, seine Netzwerktechnik sei ein digitales Einfallstor für Chinas Sicherheitsdienste. Vor allem die US-Regierung macht Druck auf die europäischen Partner, beim 5G-Netzausbau auf Huawei-Technik zu verzichten.
Die Sicherheitsvorwürfe selbst sind sehr alt und sehr falsch. Sie sind aus unserer Sicht vor allen Dingen politisch und ideologisch motiviert,
sagt Patrick Berger, Sprecher für Huawei Deutschland. Die Technik des chinesischen Herstellers werde regelmäßig geprüft, auch von externen Kontrolleuren wie dem TÜV oder IT-Sicherheitsbehörden. Und bisher sei kein Sicherheitsleck festgestellt worden, so Berger. Der Vorwurf, Huawei werde durch chinesische Gesetze regelrecht gezwungen, für Chinas Behörden technische Hintertürchen zur Abschöpfung von Daten einzubauen, sei falsch.
Wir haben verschiedene Rechtsgutachten eingeholt. Es gibt auch die chinesische Regierung, die sehr klar erklärt hat, es besteht keinerlei gesetzliche Verpflichtung, irgendwelche Backdoors in unsere Technologie einzubauen. Das ist auch eine politisch motivierte Fehlinterpretation des chinesischen Rechts durch die USA.
Tatsächlich hatte das britische Cybersicherheitszentrum erklärt, das mögliche Risiko durch Huawei-Technik sei beherrschbar. Der Bundesnachrichtendienst, das Auswärtige Amt und das Bundeswirtschaftsministerium sind da etwas skeptischer. Sie warnen vor möglicher Industriespionage per Huawei-Technik. Ein Komplettausschluss des Konzerns beim 5G-Ausbau ist dennoch aktuell nicht im Gespräch. Die Mobilfunkbranche warnt aber schon jetzt. Ohne Huawei-Technik werde sich der 5G-Ausbau in Europa laut Vodafone-Chef Nick Reed um mindestens 2 Jahre verzögern. Die Telekom, die bereits auf die Technologie des chinesischen Unternehmens setzt, wollte auf ARD-Nachfrage zu diesem Thema in Barcelona lieber nichts sagen. Digitale Sicherheit beginnt aber nicht erst am 5G-Funkmast, sondern auch bei vernetzten Gegenständen des Alltags. Von Autos über Heizungsthermostate bis zum Babyphone. Und viele dieser Geräte sind völlig ungesichert, was schwerwiegende Folgen haben kann, erklärt Liviu Arsini vom rumänischen Sicherheitsunternehmen Bitdefender.
Alles ist mit dem WLAN und damit mit dem zentralen Netzwerk im Haus verbunden. Das gleiche Netzwerk, an dem auch das Smartphone, das Tablet und das Notebook hängen. Angreifer nutzen also oft Lücken in den smarten Hausgeräten, um weiter vorzudringen. Zum Beispiel verwenden sie das Babyphone, um den Laptop zu hacken.
Bitdefender möchte das verhindern, mit einer Box, die vor den Internetrouter geklemmt wird und über die damit der gesamte Datenverkehr läuft. Das Kästchen kann auch als eigenständiger Router benutzt werden. Preis 200 Euro plus 100 Euro Jahresgebühr. Nur eine von vielen Sicherheitslösungen, die in Zeiten der grenzenlosen Vernetzung immer wichtiger werden dürften.
Und im Echo des Tages geht es nun ab nach Hollywood. Dort sind in der vergangenen Nacht die Oscars verliehen worden. Zum ersten Mal seit 30 Jahren ohne Moderator, aber trotzdem mit vielen bekannten Stars und emotionalen Dankesreden. So viel sei vorab verraten. Der Abend hatte durchaus seine politischen Akzente. Nicole Markwald mit einem Rückblick.
Es ist der letzte Akt der Oscar-Verleihung, der wohl für die größten Diskussionen sorgt. Julia Roberts öffnet den Umschlag, darin der Name des Films, den die Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences für den besten des Jahres halten.
Oh, and the Oscar goes to Green Book.
Green Book, eine besondere Freundschaft, erzählt die Geschichte des schwarzen Musikers Don Shirley, der 1962 von einem weißen Fahrer auf einer Konzerttour durch die Südstaaten begleitet wird. Mahershala Ali, der Shirley verkörpert, wird als bester Nebendarsteller mit einem Oscar geehrt. Einen Preis gibt es auch für das beste Originaldrehbuch. Doch bester Film? Ausgerechnet. Als Spike Lee mit einem Champagnerglas in der Hand in den Presseraum kommt, sagt er dazu nur: Lasst mich noch einen Schluck nehmen. Nächste Frage bitte.
Next question.
Auch Spike Lees Film Black Clansman war als bester Film nominiert. Lee und seine Co-Autoren gewinnen einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Auch hier geht es um Rassendiskriminierung, aber aus der Perspektive des Schwarzen erzählt. Mit aktuellen Bezügen. Erschreckend, beklemmend, aber auch humorvoll. Green Book, so wird der Film schon seit Monaten in den USA diskutiert, sei zu seicht, zu höflich, zu beherrscht, altbacken erzählt. Trotz der Aufregung um diese Entscheidung, die Oscars 2019 fallen diverser aus als gewohnt. Und kein Film stellt alle anderen in den Schatten. Das Queen-Biopic Bohemian Rhapsody gewinnt 4 Preise, Roma, Green Book und Black Panther jeweils 3. Und es war eine Gala, in der mehrfach der Blick Richtung Süden ging, nach Mexiko. Alfonso Cuarón erzählt in seinem Film Roma eine Familiengeschichte im Mexiko der 70er Jahre. Er wird als bester Regisseur ausgezeichnet. Ungewöhnlicherweise auch als bester Kameramann. Auch diese Arbeit erledigt er selbst, weil sein Wunschkameramann keine Zeit hat. Und Roma gewinnt in der Sparte bester ausländischer Film. Als beste Schauspielerin wird die Britin Olivia Colman geehrt. Für Deutschland gibt es in diesem Jahr keine Oscars. Sowohl Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmarck als auch der Dokumentarfilm Of Fathers and Sons, der vom RBB und dem SWR koproduziert wurde, können sich nicht durchsetzen.
Und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Sie können die Sendung auch als Podcast herunterladen und zwar auf unseren Internetseiten ndr.de/info und wdr5.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss, sagt Charlotte Voss.
NDR Info.